Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Ja, willkommen zurück zu unserem aktuellen Wahlbarometer mit Peter Westenthaler. Hallo. Und Josef Czapp, wir schauen gleich noch einmal wie immer auf die Umfragedaten der Lazarsfeld-Gesellschaft und starten auch im Wahlbarometer mit der Sonntagsfrage und zwar der Hochrechnung der Sonntagsfrage. Schauen wir noch einmal einen Blick darauf. Die FPÖ hier bei 33%, minus 1 zur Vorwoche, aber noch immer mit Abstand auf Platz 1. Die ÖVP kann leicht zulegen, plus 1 ist jetzt gleich auf mit der SPÖ, beide bei 21%, Neos bei 11, Grüne bei 9, KPÖ 3, andere bei 2%. Herr Westenthaler, nach wie vor muss man sagen, wäre das ein Homerun für die FPÖ und vor allem mit den 33% gäbe es keine Verfassungsmehrheit gegen die FPÖ. Das wäre ja eigentlich das Wunschergebnis, muss man sagen, wahrscheinlich für die FPÖ.
Ein tolles Ergebnis und eine großartige Umfrage, wie eigentlich jede Woche. Ist richtig, es wäre dann, die hätten keine Verfassungsmehrheit, was ja, wenn man so manche Aussagen anschaut, auch ganz wichtig war, weil ich jetzt gehört habe, dass die Neos jetzt die Haushaltsabgabe sogar verfassungsrechtlich absichern wollen. Es ist ja alles unfassbar eigentlich. Also diese Zwangsgebühr, diese ORF-Zwangsgebühr in die Verfassung schreiben wollen, völlig absurd in Wahrheit, damit man es nur ja nicht mehr wegkriegt. Ist es gut, dass die keine Verfassungsmehrheit mehr haben. Ansonsten spiegelt das die Stimmung wieder, die man spürt bei den Menschen. Es ist für diese Regierung keine Stimmung da, keine Aufbruchsstimmung, kein Vertrauen, keine Glaubwürdigkeit. Was auch klar ist, wenn man jede Woche etwas beschließt, das sich am Ende als Rohrkrepierer herausstellt oder als unwahr und man so die Menschen für dumm verkauft, wird diese Koalition auch keine Stimmung bekommen. Wir sehen es, es bewegt sich in Wahrheit gar nichts, weil schon bei der ersten Seifenblasen, nämlich die sogenannte Verbilligung der Mieten, die in Wahrheit eine Erhöhung ist und keine Verbilligung und wo die Menschen leid geprüft schon seit 2 Jahren um 20% die Mieten aufgeschnalzt gekriegt haben und jetzt erfahren haben, dass zwar einmal eine Erhöhung ausgesetzt ist, aber die nächsten 4 Jahre wieder um 10% erhöht wird, das ist nicht sehr glaubwürdig. Oder jetzt mit der Asylfrage, da haben sich die Menschen auch was anderes erwartet, da fühlt man sich ein bisschen veräppelt, wenn uns die Regierung erklärt, sie wollen den Familiennachzug stoppen, machen es aber nicht, indem sie ins Regierungsübereinkommen reinschreiben, wie der Familiennachzug künftig geregelt werden soll. Also wie wieder Familiennachzug möglich gemacht werden und zum Zweiten ja kein Asylstopp besteht. Und der gelernte Österreicher weiß, wir brauchen überhaupt keinen Familiennachzug, weil die kommen alle über das normale Asyl herein. Wenn sie die Grenze überschreiten, sagen sie Asyl und sind da und müssen Asylverfahren kriegen. Das heißt, so wird ja das ausgehebelt am Ende. Und das ist halt nicht sehr glaubwürdig. Und dann kommt noch dazu, dass man den Menschen einen Sparkurs verordnet, in dem überall eingespart werden muss, indem man den Menschen Geld aus der Tasche nimmt, den Rauchern, den Pendlern, die plötzlich mehr zahlen müssen, vor allem den Pensionisten mit der Erhöhung des Krankenkassenbeitrages. Das heißt, es wird überall was weggeschnitten und dann setzen sie die drei ins Flugzeug und beschließen 800 Milliarden, nämlich alle drei auf der europäischen Ebene, für Rüstung, für Waffen, für den Krieg, Kriegstreiberei. So, und das ist das Gesamtbild und da fühlen sich die Menschen veräppelt, nicht sehr wohl und so wird die Regierung das Vertrauen nicht mehr gewinnen.
Jetzt muss man sagen, das Umfrageergebnis ist ja bei weitem kein gutes, SPÖ, ÖVP beide bei 21%, damit jeweils 12 Prozentpunkte hinter der FPÖ, die Neos sind immerhin bei 11. Also irgendwie kommt das derzeit bei den Menschen anscheinend nicht an, was die Regierung macht. Woran?
Das ist logisch. Wenn ich da die Bürgerinnen und Bürger konfrontiere mit einem Sparprogramm, zugleich steht im Regierungsübereinkommen, ich brauche Skyship, ich brauche die Eurofighter-Nachrüstung und es fahren wirklich die Vertreter der Regierung nach Brüssel, um mitzustimmen bei dem 800-Milliarden-Paket für die Aufrüstung, dann geht vielen, die noch die Zeit erlebt haben, wo man gesagt hat, na muss das Automatik geben, der Eskalation, muss das alles so sein? Kann man sich nicht hinsetzen und darüber nachdenken, ob man nicht ein Sicherheitssystem kreiert, das auf Kooperation basiert? Also wir haben nach den 80er Jahren, wie die große Auseinandersetzung war, wie Europa vollgestopft war mit Atomraketen, dann hat es Abrüstungsverträge gegeben. Es wurde deeskaliert. Ja? Und du kannst entweder ein Konfrontationssicherheitssystem haben, unter Anführungszeichen ist das dann ein Sicherheitssystem, weil das kann immer eskalieren bis zu einem Weltkrieg, oder du machst ein Sicherheitssystem der Kooperation. Und letzteres, wenn ich da die Friedenskarte mehr einbringe, als Regierung, ja, und sage, wisst ihr was, wir wollen eigentlich Frieden, wir wollen das deeskalieren, wir wollen nicht unsere Steuergelder da raushauen für die Rüstungsindustrie, wo von zwei Drittel die Amerikaner kriegen. Also das fehlt mir da. Wenn ich einfach nur Buchhalter sage, schau mal auf, wir haben da die Schwarzen, die haben da das Budget ruiniert. Und jetzt sagen wir einfach, die Suppen, die es eingebrockt haben, müssen es gemeinsam mit uns auslöffeln. Das hat natürlich Nachteile, weil du selber dann mitverantwortlich bist für alles, was passiert und wo dann gespart wird. Also das, finde ich, ist meine Kritik und wäre mein Vorschlag, den man da noch einbringen müsste bei der Mietengeschichte, einmal 0% Erhöhung, dann 1%, dann 2%, das hängt ja ein bisschen auch dann nachher ab, wie die Entwicklung also mit der Inflation ist. Aber besser als nichts. Ich habe das auch bei der vorherigen Regierung manchmal gesagt, besser als nichts. Ja, dass einmal das ist, trifft halt nur die Genossenschaften, die Gemeindebauten, die Altbauwohnungen, aber nicht die frei vermieteten, frei finanzierten. Ist natürlich auch eine kritische Anmerkung, die habe aber schon mal gesagt, wer mit der ÖVP eine Regierung macht, muss wissen, dass dann gewisse Dinge so ausschauen, wie sie ausschauen.
Schauen wir vielleicht noch kurz auf die Rohdaten. Da ein ähnliches Bild. FPÖ liegt hier bei 30%, in den Rohdaten allerdings minus 2. Die ÖVP in den Rohdaten überhaupt nur bei 14%, minus 1, verliert in den Rohdaten sogar wieder. SPÖ kann in den Rohdaten zumindest 10 Prozentpunkte zulegen, 18%, 10 Neos, 7 Grüne, KPÖ 2, andere 19%. Ich meine, da ist natürlich vor allem dieser Wert der ÖVP sehr auffallend, nur bei 14%. Da meint der Professor Beutelmeier, das ist, weil sich da so wenige deklarieren zur ÖVP. Dürfte manchen peinlich sein, zu sagen, dass man ÖVP wählt. Wie interpretieren Sie das?
Naja, es ist ja ähnlich wie bei der Hochrechnung. Es sind ja die Relationen vielleicht sogar noch dramatischer. Also 14% für Kanzlerpartei, wenn die nicht aufpassen, haben die Neos bald den Blinker draußen. Nicht? Weil die haben 10 plus 1. Das heißt, das ist schon bemerkenswert. Das heißt, diese ganze ÖVP Verdreherei, diese 180-Grad-Wende ihres Parteivorsitzenden, das wird ja alles noch immer eingepresst. Und vor allem die Unehrlichkeit. Die ÖVP ist keine Partei der Glaubwürdigkeit, sondern eine Partei der Unglaubwürdigkeit geworden. Warum? Weil sie sich in den Verhandlungen zweimal um 180 Grad gewendet hat, zuerst mit dem nicht, dann wieder schon. Dann hat man eine Ampelkoalition in die Luft gejagt und jetzt gibt es das auf einmal. Also, und das ist vom Grundsatz her schwierig, aber auch von der Hauptpolitik ist man halt der Meinung, diese ÖVP und der Stocker und wie sie alle heißen, auch die Regierungsmannschaft, heißt ja more of the same. Das heißt, die werden dafür verantwortlich gemacht und zwar zu Recht, nämlich von eigentlich 86% der Bevölkerung. Bei den Rotdaten kann man das so sagen, weil nur 14% sich zur ÖVP erkennen. Die tragen die Verantwortung für die wirtschaftliche Misere in dem Land und das tut ihnen weh. Die haben dieses Budget gegen die Wand gefahren, die höchsten Schulden, die Wirtschaftsmisere, die höchste Arbeitslosigkeit und man kennt noch mehr Pleitenwelle. Vor allem die Pleitenwelle, die jetzt daherkommt. Wo in diesem Regierungsprogramm, und ich glaube, da sind wir einer Meinung, hier kein einziges Großprojekt drinnen ist. Bei der Wirtschaft. Wo ist hier der große Wurf bei der Wirtschaft? Nirgends. Wo sind Impulse, Investitionsanreize? Wo ist die Senkung der Körperschaftssteuer, die Freiheitlichen mit hineinverhandelt haben übrigens, die plötzlich wieder weg ist in diesen Regierungsübereinkommen? Wo ist der Anreiz für Unternehmungen in diesem Land, sich hierher zu begeben, hier Arbeitsplätze zu schaffen und zu produzieren? Null. Mit dieser Regierung leider nicht. Und das kriegt die ÖVP hauptsächlich ab und deswegen die minus 1 und die 14%, die werden sie irgendwann einmal überlegen müssen, ob sie nicht eine komplette Kehrtwende in ihrer Politik machen. Denn das ist ja der gusseiserne Bestand, 14%. Das ist ja zusammengeschmolzen auf die letzten Familienmitglieder, Freunde, Bauernbund, Wirtschaftsbund und Industriellenvereinigung. Und selbst die sind schon skeptisch, weil die sagen, diese Regierung funktioniert nicht. Also das ist alles sehr, sehr traurig und vor allem weiß auch jeder, dass diese ÖVP jetzt in der jetzigen Form, in der jetzigen personellen Ausstellung eine Übergangs-ÖVP ist. Auch das ist ja bewusst, ist völlig klar, dass das nur eine Mannschaft ist, die sehr kurz, ein Jahr, eineinhalb Jahre im Amt sein wird, ein bisschen verwalten darf, ein bisschen belasten darf. Und dann gibt es eine Neuwahl und dann wird sich die ÖVP, so glaube ich, aufstellen. Übrigens die SPÖ, glaube ich auch.
Herr Czab.
ich bin ein, wie soll man sagen, ein selbstbewusster Österreicher. Ja? Und mir ist in erster Linie wichtig, wie sieht die Zukunft Österreichs aus? Was wird dafür getan? Welche Initiativen gibt es? Weil du kannst ja nicht sagen, wir sind die Sparefroh-Regierung, die Sparefroh-Nation, weil das vorher die ÖVPler alles zerstört haben. Sondern du musst ja irgendwas auch, es müssen nicht Großprojekte sein, aber du musst ja, wenn ich in eine schaue, was Standort, was Wirtschaft betrifft, kommen die mit so Kleinigkeiten. Da hat man es dafür, tut ja schon jede Kleinigkeit, die irgendwo aufsteht, schon feiern. Ja. Das ist natürlich, mit Optimismus hat das nicht viel zu tun. Denn, jetzt kommt das deutsche Beispiel. Die Deutschen steigen da groß in die Rüstungsindustrie ein mit 100 Milliarden und machen zugleich für die Infrastruktur 500 Milliarden. Ja, das ist ja nicht nichts.
Wir schaffen die Belege unter 35 Euro ab.
Wollte ich gerade sagen. Ja, ich habe mich ein bisschen geniert, das zu sagen. Aber ja, das ist völlig richtig. Ja, völlig richtig. Also wir haben hier 35 Euro Belegeabschaffung und dort marschieren die mit 500 Milliarden in die Infrastruktur rein und das ist natürlich ein Impuls für die Wirtschaft. Und ich halte es deswegen für wichtig, damit ich diese These, wir brauchen eigentlich nur aufrüsten, das gibt automatisch ein Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und alles ist wieder in Ordnung, ja. Sondern die sagen sie zu Recht in Deutschland, wenn wir das schon machen, ja, was auch nicht wahnsinnig viel helfen wird, weil wenn du wirklich da was erreichen willst im Sinne, wir brauchen die Amerikaner nicht mehr, das ist eine Geschichte mit wahnsinnig viel Steuergelder auf Lasten der Sozialgerechtigkeit, des Wirtschaftsstandortes, der anderen Industrien oder anderen Wirtschaftsteile und auf zu Lasten, dass man gegen den Klimawandel zu wenig macht. So, wenn das, und da haben die Deutschen das, und ich hab wirklich, kann mich gut erinnern, dass in der Sendung einmal so irrsinnig positiv über die Deutschen geredet hätte, aber in dem Punkt, finde ich, hat das was. Wenn man wirklich sagt, ja, da kombinieren wir das und dann muss man es auch zugleich abstimmen. Die haben ja einen Streit gerade, ob man nicht zuerst die Rüstungsgeschichten beschließt, die Milliarden und dann erst die Milliarden für die Infrastruktur. Das wollen die Grünen, wollen das, muss man sagen. Die sind auch von der Rolle, wie immer. Und die wollen natürlich, die anderen, die CDU und die SPD, wollen das gemeinsam abstimmen. Also ich finde, das hat was. Dass da bei den Umfragen es heimliche ÖVPler gibt, ist nichts Neues. Das wissen wir. Bei manchen Wahlen gehen die rein und wollen dann wirklich die ÖVP. Und bei manchen Wahlen bleiben sie heimliche ÖVPler und wollen nicht oder gehen nicht hin. Und das hat damit zusammen, dass diese ÖVP keine Perspektive anbietet. Ja, immerhin haben sie gesagt, sie wollen den Kanzler stellen, haben auf das hin, ich sage nicht intrigiert, aber auf das hingearbeitet. Ja. Und jetzt haben sie den Kanzler und jetzt fragt sich ja jeder, wozu? Was bewirkt er eigentlich? Was macht er? Warum sitzt er dort? Also ich bin da etwas skeptisch, was das alles betrifft. Und Ihre Klientel haben Sie geschont. Ja, die Bankenabgabe ist zu niedrig und die Energierisiken
sind zu niedrig. Das Problem ist, dass das gesprochene Wort, das Versprechen, nicht mit der Realität übereinstimmt. Ja? Das ist,
oder beides.
Das ist bei der Asylfrage jetzt so. Da wird den Menschen vorgegaukelt, dass jetzt weniger über den Familiennachzug hereinkommen. Bis jetzt ist es noch nicht, weil es noch nicht in der normalen Gesetzesform ist. Und selbst wenn es ist, dann kommen heute alle über die Asylfrage, über die ganz normale Asylroute herein und sagen, Asyl sind da, ändert sich gar nichts, weil sie zu feige sind, einen Asylstopp zu machen. Und das Zweite, was jetzt mir aufgefallen ist, ist ja auch breit berichtet worden, dass die ÖVP ständig von Sicherheit spricht und wenn es darauf ankommt, das Gegenteil macht. Plötzlich wird bei der Polizei gespart. Nämlich bei der Wiener Polizei, da hat auch die SPÖ ein bisschen ein Wörtchen mitzureden. Plötzlich wird bei der Sicherheit in Wien die Polizisten eingespart, weil die Ressorts, nämlich auch das Innenressorts, diese Sparvorgabe haben. Und jetzt wird bekannt, ich glaube, die Gewerkschaft hat das bekannt gegeben, dass bereits Sparpläne für die Polizei, bei der Polizei stattfinden. Das ist genau das Falsche. Wenn man Sicherheit haben will, dann darf man nicht sparen bei der Polizei, dann braucht es mehr Polizei und nicht weniger. Wenn man weniger Zuwanderer haben muss, muss man das Asylgesetz so ändern, dass es eine Null-Zuwanderung gibt. Asylquote auf Null. Ohne dem geht es nicht. Und das sind die Beispiele. Oder letztes Beispiel, wenn wir gerade vom Sparen reden, ich komme gerade von der Sitzung am Königlberg, da vom ORF-Stiftungsrat. Und da habe ich heute aufgedeckt, dass der ORF zwar immer vom Sparen redet, er muss dafür einsparen, und heute ist bekannt geworden, dass er die Portierloge, also das Portierkammerl beim Eingang, um 8 Millionen Euro saniert. Jetzt haben wir gedacht, 8 Millionen Euro, man ist da Sauna dabei, Whirlpool, das ist die Gedenkstätte für Bio Strobel, der macht das nämlich, das ist der Bio Strobel, der Ende dieses Monats wieder
einer der Top 3 Verdiener ist des ORFs mit 500 Millionen, rund 500 Millionen. Es kommt ja auch noch am Ende des Monats, Ende März, ich hoffe nicht am 1. April, weil dann das eh passen, werden ja die Gehälter wieder bekannt gegeben. Und du wirst sehen, es wird nicht weniger sein als letztes Mal, sondern mehr durch die Valorisierung. Also noch mehr wird zahlt. 35.000 Euro im Monat kassieren die und dann geht der her, der Strobel, und lässt dort für 8 Millionen eine Portierslounge bauen. Das muss man sich einmal vorstellen. Für 8 Millionen wird in Österreich ein Kindergarten gebaut, eine Schule gebaut, die Kinderpsychiatrie in Dulln ist um 8 Millionen gebaut worden. Und der ORF baut um 8 Millionen eine Luxus-Portier-Lounge. Ich meine, haben sie die noch alle? Das habe ich heute einen Antrag eingebracht beim ORF, dass dieses Projekt fallen gelassen wird, dass es nicht gebaut wird, weil man muss ja sparen. Und kann dreimal das daran, was passiert ist. Die Stiftungsräte von ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS haben dagegen gestimmt, dass diese Portierschlange nicht kommt. Sie sind für diese Portierschlange. Für 8 Millionen ist dann die Haare schmieren kannst. Auf Befehl übrigens des dortigen Stiftungsrats KP-Vorsitzenden Zach, der alle eingenaht hat dort und alle per Befehl, sogar der ÖVP, die SPÖ ist umgefallen. Also, und das kannst du nicht bringen. Das geht einfach nicht in Zeiten wie diesen. Und das sind so Beispiele, wo es den Menschen diese Kabeln meistens sichtbar vor Zorn raushaut und sagt, das geht so nicht, das ist unfair, uns nehmen sie die Gelder weg und selber leben sie wie die Maden im Speck und das ist der Herr.
Weißt du, was mir gefällt? Und jetzt muss ich wieder Deutschland zitieren. Ja? Die haben riesige Auseinandersetzungen bei VW, Mercedes, weil die einfach Probleme mit dem Absatz, mit dem Umsatz haben, mit dem Verkauf ihrer Autos, die übrigens ausgezeichnete Autos sagen, weil es geht trotzdem runter. Ja? Und Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft gehabt und am Ende des Tages werden die Vorstände in Millionenhöhe an Einkommen verzichten und weniger verdienen für einen gewissen Zeitraum. Das ist immerhin genau. Einmal ein Signal. Ja. Ja, das wirst du von der jetzigen ORF-Führung anscheinend nicht erwarten können. Und das Zweite ist, ich bin da schon ein paar Mal unten bei der Portiersloge reingefahren. Ehrlich gesagt, wenn du mir sagst, 8 Millionen, die kriegen ja dann goldene Giebel. Das ist ja wie eine Pagode. Ja, da hast du dann einen goldenen Buddha, der runtergrinst.
Da verwirklicht sich der Herr Strobel.
Ja, nicht nur der, ich glaube, das ist irgendwie, wie soll ich sagen,
und die Stiftungsräte von den Regierungsparteien nicken das dort alle ab. Also das ist ja alles unfassbar.
Wenn da ich noch drin
und wir zahlen die Haushaltsabgabe.
Also wenn ich noch drin gesessen war, ich glaube, das war bei mir nicht durchgegangen. Ja. Um 8 Millionen andere Loge hätte ich bei meinem besten Willen nicht zugestimmt. Ich hätte vielleicht andere Blödheiten vielleicht gemacht. Ja. Aber 8 Millionen Loge, ich frage mich nur, was wird das Besondere und Neue an dieser Loge sein?
Das interessiert
euch. Ich glaube, wenn du reinfährst, musst du die Hand raushalten und du kriegst schnell eine Maniküre oder was. Irgendwas muss da sein.
Jedenfalls wissen wir, es funktioniert ja jetzt auch. Es ist ja kein Stau, es kann jeder einen rausfahren. Das ist nicht zu begreifen, diese Geldverschwendung. Und dann setzt sich der Generaldirektor auch noch hin und verteidigt das. Und verteidigt das auch, dass wir in spätestens 2 Wochen wieder die Supergehälter präsentiert bekommen. Dann sagt er noch heute im Stiftungsrat, da müssen wir uns darauf vorbereiten, das wird in eine Diskussion geben.
Der Vorstand.
Ja, und ich sage, Freunde, es gäbe dann keine Diskussion mehr, wenn es ihr vom letzten Mal, da ist jetzt ein Jahr vergangen, endlich eine neue Gehaltspyramide eingeführt hättet und runtergefahren wird mit diesen Gehältern auf die Hälfte mindestens. Die verdienen jetzt das 20-fache eines Durchschnittsösterreichers. Reicht eh, wenn sie das 10-fache verdienen. Kannst du ja nur einmal essen, 2 Autos, 7 Urlaub und 2 Häuser haben. Weil die leben wie die Maden in Speck und dann kommt so einer daher wie der Pius Strobel, ne, der da mit 500.000 und sagt, das ist ja wurscht. Da bauen wir jetzt ein Denkmal für 8 Millionen, ein Portierslounge. Ich meine, das ist ja, wir sind echt Schilder. Das ist ein Wahnsinn, was da in Österreich passiert.
Erinnerst du dich noch? Wir haben die Einkommenspyramide, ich weiß nicht, ob du da schon im Parlament warst, im Parlament eingeführt, für alle Politiker. Das ist eine richtige Einkommenspyramide, die wir auch mal so Debatten gehabt
haben. Leider haben wir in ORF
das ausgelöst.
Wir hätten nur in ORF eine
Schreibung. Viel gelesen in der Zeitung hier, ja. Aber jedenfalls da haben wir diese Einkommenspyramide eingeführt. Und in gewissen Zeiten war es berechtigt, dass das zu keiner Anstieg geführt hat, in gewissen Zeiten war es überflüssig.
Gut, machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück, dann schauen wir auf die Kanzlerfragenwerte. Wird spannend, gleich geht's weiter hier mit unserem Wahlbarometer.
Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Wahlbarometers mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Und in diesem zweiten Teil schauen wir wie immer auf die Kanzlerfrage und als erstes auf die Hochrechnung der Kanzlerfrage. Und da sieht man auch hier ein sehr eindeutiges Bild. Klare Nummer 1, Herbert Kickl, 37% würden ihn hochgerechnet zum Kanzler wählen, 15% würden nur den amtierenden Bundeskanzler Christian Stocker wählen, immerhin 18% Andreas Babler plus 2, Beate Meindl-Reisinger würden 14% zur Kanzlerin wählen, ist damit fast gleich auf mit Christian Stocker und Werner Kogler 5. Und dann schauen wir uns noch die Rohdaten an, die in dem Zusammenhang auch spannend sind. Da kommt Herbert Kickl auf 27%. Christian Stocker überhaupt nur auf 10%, Andreas Babler auf 12% und Beate Meindl-Reisinger, und das ist schon beachtlich, liegt schon vor dem amtierenden Bundeskanzler Christian Stocker. Werner Kogler liegt bei 4. Herr Czapp, für einen amtierenden Bundeskanzler 10%, ich meine, muss man fair sagen, in den Rohdaten, aber auch die 15% Hochrechnung sind nicht viel besser. Das ist fast schon ein neuer Negativrekord. Oder können Sie sich erinnern, dass der Kanzler mal so schlechte Werte hatte?
Das kommt ins Guinness-Buch der Rekorde, weil ich meine, 10% ist etwas, wenn ich in seiner Haut stecken würde, würde ich mir zwei Fragen stellen, komme ich da überhaupt noch hoch? Und wenn ich zu der Antwort komme, ich komme nicht hoch, dann würde ich es lassen und würde mir irgendjemanden suchen, der vielleicht 1% mehr hat. Also es ist jedenfalls, es ist arg, das gebe ich zu. Es sind die anderen Werte. Die Meindl-Reisinger hat natürlich, das habe ich schon einmal gesagt, ja, öffentlich, die hat mit der Wahl des Außenministerpostens, hat sie nämlich insofern für ihre Person eine gute Wahl getroffen, weil sie braucht sie nicht in die Niederungen der Budgetstreitereien und der Ressortstreitereien begeben, sondern die ist im Zweifelsfall sitzt im Flugzeug. Also, ja, schaut runter, wenn das Schwächert hochstartet, winkt kurz zum Parlament und ist irgendwo.
Das war ja schon das Geheimnis des Wolfgang Schüssels, das ist in der Politik geäußert.
Perfekt. Und dann lassen sie dort interviewen oder aufnehmen oder ein Foto machen. Am besten ist nur, wenn sie quasi jemand erwischt, der noch bekannter ist als sie, faktisch alle. Und auf die Art und Weise kommt die wahrscheinlich zu Daten, die irgendwann einmal dazu führen, dass sie da alle anderen überholt. Also zumindest den zweiten und den dritten. Ja, das muss man so sehen. Schau, man muss nur zum Kickl sagen. Der hat natürlich auch einen Vorteil. Ja, der ist jetzt, alle sagen, waren Sie dafür, dass er Kanzler wird? Sagen 37% in der Hochrechnung, ja, oder 27% bei den Rohdaten. Er ist es aber nicht. Und das heißt, er muss einfach keine einzige schmerzvolle Maßnahme vertreten. Ja, er hat sozusagen noch den Foltermalus, hat er nicht. Ja, sondern der ist einfach auf der Liste da und kann winken und kann sich die Brüne richten und kann sagen, so, da bin ich. Ich hätte das ja alles anders machen. Budget sanieren, ohne auch nur irgendeinen Schmerz für die Österreicher in Österreich. Glaubt der Betrachter und sagt es dann auch in den Umfragen. Also das ist dieser 36% bei den Rohdaten, das ist immer mein Lieblingswert da drinnen, das sind diejenigen, die sagen, na, eigentlich wollen wir die alle nicht. Ja, das sind diejenigen, die irgendwie sich was, die noch warten, bis der Erlöser kommt. Mhm. Ja. Und wenn dann der Erlöser kommt, geht der Wert wahrscheinlich von 36 runter auf 6. Also das, glaube ich, ist einmal der Punkt, aber der ist noch nicht da, der Erlöser. Daher wird das wahrscheinlich unter Umständen weiter ansteigen. Oder die 10% vom Stocker gehen rüber zu die 36, dann wird es langsam interessant, wie reagiert die ÖVP, wenn einer die statistische Wahrnehmungsschwelle unterschritten hat.
Also ich finde es ja noch beachtlicher, wenn du sagst, er ist es nicht, der Kanzler. Das stimmt, das wissen wir. Ja. Aber gerade deswegen ist ja dieser Wert noch beachtlicher, weil es eben nicht ist, die 37%. Wir wissen doch in der Vergangenheit, du warst es auch, deine sozialdemokratischen Kanzler, als sie Kanzler waren, haben sie enorme Werte gehabt. 40%, 50%, 60%.
Der ist es ja nicht, der Kickl.
Nein, warte, wo ist denn da der Kanzlerbonus?
Der kann ja nicht haben.
Nein, aber das amtierende Kanzler.
Ach so, ja,
15% in der Hochrechnung.
Ja, ja.
Kickl ist nicht Kanzler und war es bisher noch nicht. Ja. Er ist der gewünschte Kanzler der Österreicherinnen und Österreicher
mit 37%.
Das ist eine deutliche Mehrheit. Und jetzt schauen wir uns einmal an, im Vergleich zu den Parteien, der Herbert Kickl liegt 4% über der FPÖ. Das heißt, er ist das Zugpferd der Freiheitlichen. Er ist quasi der Mann, der die Freiheitlichen in die Höhe bringt mit seinem Auftritt, mit seiner Politik. Währenddessen die anderen beiden, nämlich sowohl Stocker als auch Babler, die Bremsen ihrer Partei sind. Die ziehen die Partei noch mehr runter. Stocker minus 6%, 6% weniger als die Partei. Babler 3% weniger als die Partei. Also das heißt, wenn ich mir das nur vom Personal anschaue, habe ich bei der SPÖ und bei der ÖVP zwei Figuren an der Spitze, die ihre Partei runterziehen, weil sie so unglaubwürdig sind. Und bei der Freiheitlichen Partei habe ich jemanden, der die Partei hochhebt und der über der Partei liegt, weil er eben im Moment das glaubwürdigste Angebot an die Wählerinnen und Wähler ist. Ich glaube, das muss man so auch definieren. Und jetzt noch was. Wir haben in den letzten Tagen neben den innenpolitischen Schwindeleien der Regierung eigentlich die Hauptdebatte auch gehabt über Neutralität und Nicht-Neutralität. Und spannenderweise ist es doch so, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Herbert Kickl so weit vorne ist, dass er eigentlich der einzige und letzte der Spitzenpolitiker ist, der sich zu 100% für die Neutralität einsetzt in dem Land. Währenddessen die anderen drei Parteien die Neutralität in ihrem Tun einfach über Bord werfen, das ist ihnen egal, die Meinl-Reisinger am offensivsten, deswegen kriegt ja die mittlerweile schon fast mehr Stimmen wie der Stocker, weil die in der ÖVP sagen, na, die ÖVP, die ist, denen ist ja die Neutralität auch schon wurscht, da kann ich gleich den Meinl-Reisinger wählen. Die ÖVP, die SPÖ und die NEOS haben den Weg eines neutralen Österreichs verlassen, indem sie für ein Rüstungspaket von 800 Milliarden gestimmt haben, indem sie für Kriegstreiberei statt Frieden sind. Und da hat der Herbert Kickl eine sehr, sehr einzigartige Position, die auch im Mainstream, nämlich der Mehrheit der Bevölkerung liegt. Die Menschen wollen das nicht. Die Menschen wollen keine Rüstungsinvestitionen. Sie wollen Investitionen in den sozialen Frieden, sie wollen Investitionen in ihre Pensionen haben. Und das ist das, wo ich im Moment das Hauptproblem der handelnden Akteure sieht, dass keiner, weder Stocker noch Pablo noch Meinl-Reisinger, die schon gar nicht, weil die will ja europäische Armee und die will ja schon in die NATO, NATO-Beate, aber die zieht alle anderen mit. Wir haben daher drei Spitzenpolitiker, die sich gegen die Neutralität aussprechen und nur einen, der und zwar ohne Bedingung für die Neutralität eintritt. Und das ist, glaube ich, ein großes Asset, das der Herbert Kickl im Moment
hat. Es gibt eine große Mehrheit in Österreich, die für die Neutralität ist, aber es gibt auch eine starke Minderheit, die sagt, ja, es geht auch ohne Neutralität und die halt irgendwie über andere Sicherheitssysteme diskutieren oder nachdenken. Was die Meinl-Reisinger als Außenministerin machen könnte, ist, ich glaube, das wird auch in Wien von Bürgermeistern und von anderen mit Sicherheit eingebracht werden. Wien ist eine Konferenzstadt. Wien hat eine UNO-Stadt. Wien ist eine Stadt mit irrsinnig vielen internationalen Organisationen und wäre der ideale Ort, siehe die Iran-Atomausstiegskonferenz, die wir in Wien hatten, um dort in einem neutralen Land, in Wien, dann eventuell Friedensgespräche Ukraine, Russland, USA und so weiter durchzuführen. Wenn allerdings die Außenministerin in der Gegend herumgaloppiert und letztlich diese Neutralität nicht lebt und quasi darstellt, dass sie da irgendwie mehr Sympathien für die NATO als für die Neutralität hat, dann wird man das Problem haben, dass dann Wien sie nicht anbieten kann, weil alle sagen, da fahren wir dann gleich zu dem wirklich bedeutenden demokratischen Land Saudi-Arabien, wo faktisch seit Jahrhunderten ja dort nur Demokratie, Mitbestimmung, Frauenrechte und so weiter existieren und die immer die Zeit ihres Lebens neutral waren und im Hintergrund ein bisschen herumgewirkt haben. Also das war jetzt ein Spaß, das Letzte, oder eine Ironie. Aber jedenfalls, ich finde, da kommen so Sachen irgendwie, da über Sky Shield philosophiert wird und all diesen Dingen, wo man einfach in die Abhängigkeit von amerikanischen Rüstungsindustrien kommt und wo man allfällig dann nicht weiß, wer gibt den Befehl, wenn wirklich mal was abgeschossen wird und ein Ziel ist man außerdem. Das hat mit Neutralität meiner Meinung nach nichts zu tun und bei einem Sparprogramm, bei dem, was die Regierung vorhat, kannst du nicht 6 Milliarden für ein Sky Shield ausgeben, das finde ich absurd. Also jedenfalls, das ist im Moment die Situation und die Meinl-Reisinger, die wird mit Sicherheit da noch zulegen, davon bin ich zutiefst überzeugt. Währenddessen die anderen diese verantwortungsvolle Tätigkeit haben, wir müssen das Sportprogramm umsetzen und es wird natürlich nicht immer nur populär, nicht immer nur Zustimmung finden, manchmal berechtigte Kritik, manchmal eigentlich unberechtigte Kritik. Also da werden wir sehen, wie das da in der Debatte weitergeht.
Machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir zurück zu unserem dritten Teil und dann schauen wir uns die neue Regierung ein bisschen im Detail an. Wie wird sie bewertet? Wer kennt sie überhaupt? Bei manchen muss man dazu sagen, noch nicht viele. Gleich geht's weiter nach einer ganz kurzen Pause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zu unserem Finale des heutigen Wahlbarometers mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Und wir schauen in dem letzten Teil auf die Bewertung der neuen Regierung. und der Parteichefs, des Bundespräsidenten, der ist auch dabei. Wie schaut es da aus? Bundespräsident, aber das hat Tradition in Österreich, hat die positivste Bewertung. 36% sehen ihn positiv, 35% negativ. Dann kommen eigentlich die drei Parteichefs hintereinander. Auch hier Beate Meindl-Reisinger vorne, dann Stocker, Kickl, Babler und Kogler. Und dann erst die neuen Regierungsmitglieder, wo man sagen muss, Evi Holz-Leitner und Christoph Wiederkehr immerhin als Neue dann nach vorne dabei. Und ganz zum Schluss der bisherige Landwirtschaftsminister Totschnig, den kaum jemand kennt anscheinend, die neue Sozialministerin und die neue Justizministerin, die überhaupt die rote Laterne hat. Herr Westenthaler, was sagt Ihnen dieses Ranking, außer dass anscheinend die neue Regierung noch viel kommunikativen Aufholbedarf hat, einmal um sich selber ein bisschen bekannter zu machen?
Also generell gratuliere ich allen so ob noch Kogler in der Reihe, die da überall stehen, die so bei 14% anfangen. Die haben es wirklich gut, weil bei der Regierung, bei dieser Verliererkoalition, ist es ja ein Privileg, dass man die nicht kennt. Das ist ja das Beste, wenn du durch die Straßen gehen kannst und von den Menschen nicht beschimpft wirst. Und das können alle ab Holzleitner kennen das eigentlich. Die kennt überhaupt niemand. Ja? Also wenn man die ersten 6 hernehmen, da sagt man, okay, die kennt man. Alle anderen sind No-Names, Geister, Schatten. Die haben überhaupt kein Problem. Die können auch so viel Plätzchen machen, ist es wurscht, das kennt sie eh keiner. Das ist also ein Freibrief, ganz generell. Ich habe immer ein großes Problem mit solchen Charts. Warum? Weil sie ja eigentlich allen anderen widersprechen. Also ich hätte gerne mal den Unterschied vor, ich möchte gerne Klavier spielen können, zwischen der Kanzlerfrage und wie beurteilen Sie einen Politiker? Also ich nehme jetzt das Beispiel Herbert Kickl, der ja eigentlich hervorragend performt da, an vierter Stelle liegt, wo aber ein Wert ausgewiesen ist mit 24%, 24% der Befragten haben einen positiven Eindruck von Herbert Kickl. Jetzt frage ich mich, wenn ihn aber 37% zum Kanzler wählen würden, also bedeutet das dann tatsächlich, dass es 13% der Wähler gibt, die zwar keinen positiven Eindruck haben vom Herbert Kickl, aber ihn trotzdem zum Kanzler wählen würden.
Also, es gibt ja auch welche, die neutral beurteilen.
Ja, weil es ist ein bisschen schwierig. Da sagen wir, die Umfrage mit der Kanzlerumfrage und der Hochrechnung lieber, das ist ein bisschen würfeln. Ja? Also das ist ein bisschen so, es gibt ja diese Politbarometer, da kann ich mich erinnern, da war der Haider immer Letzter. Der Kickl war es übrigens auch, war Wahnsinn, dass der da an vierter Stelle liegt, das ist sensationell. Aber auch über viele Jahre war immer der FPÖ-Vertreter, Strache, Herr Haider und zuletzt auch Kickl, immer Letzter oder Vorletzter. Lustigerweise haben aber gerade die immer die Wahlen dann gewonnen. Also da sieht man auch, dass das irgendwie merkwürdig ist mit dieser Beurteilung dieses Politbarometers. Man soll dran riechen, man soll es aber nicht schlucken. Also man kann sagen, ja, es ist jetzt nice to have, man kann vielleicht Tendenzen erkennen, aber noch einmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Politiker dieser Regierung kennt einmal schon gar keiner. So fängt es einmal an. Die sind im Nirvana unterwegs und das kann eine Regierung auch nicht so schnell ausbessern, weil diese Regierung nämlich zu groß ist. Das kommt dann nur dazu. Mit 21 Regierungsmitgliedern und Staatssekretären, das bringt keine Marketingmaschinerie zustande, dass du auch nur 5 oder 6 von denen, die keiner kennt, in kurzer Zeit bekannt machst. Aber Gerstl kriegen 17.000, der Staatssekretär, 24.000, 25.000, der Minister. Das ist wichtiger wahrscheinlich als Bekanntheit. Und ich traue mir noch was wetten, am Beispiel Totschnig, den ja, der, wo vielleicht die wenigsten unserer Zuschauer wissen, dass der schon 4 Jahre in der Regierung ist und das kennt ihn trotzdem heute noch niemand. Spekulieren manche vielleicht drauf und halten sie zurück. Besser nicht den Kopf raushalten, weil da lebt man ganz gut. Vielleicht wird er sogar wieder bestellt, wenn man keine Ecken und Kanten hat. Also das ist auch ein Armutszeugnis dafür, dass die Regierung eben zu groß ist. Eine Kritik an der zu großen Regierung.
Herr Tschau, ich sehe das anders als er. Ich finde, erst einmal ist es total berechtigt, solche Opferungen zu machen. Denn die Frage ist ja da, die werden ja da, diese 20, 30 Leute werden ja nicht gerade gefragt, ob sie Kanzler werden könnten, sollten, müssten, sondern ob es einen positiven Eindruck oder einen negativen Eindruck gibt. Und das ist eine Momentaufnahme. Ja. Im Moment ist es einfach so, dass jetzt man manche wirklich noch zu wenig kennt, aber irgendwann muss man ja beginnen mit dieser Umfrage. Ich finde es daher sehr verdient, für das es gemacht hat. Und positiv-negativ ist, das ist üblich in Deutschland, überall werden solche Umfragen gemacht. Warum nicht auch bei uns? Ich kann mich erinnern, wie ich noch Klubbermann, Fraktionsvorsitzender meiner hochaktiven Zeit oder der Bundesgeschäft bin ich auch in diesen Rankings gewesen. Und je nachdem, wie ich gerade unterwegs war, war ich entweder in der Mitte oder nicht ganz in der Mitte, um das einmal so zu formulieren. So, das ist einmal das. Da bewahrheitet sich bei mir folgende These, nämlich die, dass der Bundespräsident, der liegt also vorn mit plus 4%. Also es wird jetzt geschätzt, dass wir eine Regierung haben und alle glauben, der Bundespräsident hat da mitgewirkt. Ja, so, das glauben sie, 36% glauben das und 35% mögen ihn wahrscheinlich immer nicht. Ja. So, das Zweite ist die Meindl-Reisinger-These. Außenministerin ist in den Niederungen der Innenpolitik nicht drinnen, schwirrt im All und am Globus herum und kommt daher bereits am zweiten Platz. Das wird so wahrscheinlich weitergehen. Der Stocker als Kanzler ist hier als aktiver Kanzler gefragt. Ja. Also was, wie aktiv ist der gerade positiv aufgefallen? Vielleicht hat er zwei, dreimal freundlich gelacht und hat gleich einmal, ist er gleich auf diese Platte gekommen. Der Kickl ist nicht, hat kein Amt, ist kein Kanzler. Und jetzt ist die Frage, ist er positiv, negativ aufgefallen? Vielleicht ist er manchen negativ aufgefallen, dass er nicht in die Regierung gegangen ist. Das kann man ja nicht ganz ausschließen, ja, dass sie gesagt haben, das ist aber negativ. Ja. Und patsch, ist er dann in dieser, obwohl sie der Meinung waren, er sollte Kanzler werden, dadurch sind die Befragungen bei der Kanzlerfrage beim Kickl besser als hier, weil die erwartet hätten, er wird Kanzler und soll nicht wegrennen davon. So, und daher ist er da eben nur am vierten Platz, dann kommt der Babler, dann kommt der Kogler und ich muss sagen, Gratulation für die neue Frauenministerin Hochleitner und Holzleitner und dem Wiederkehr, die haben für das eigentlich beachtliche Werte. Gleich zum Start mit je 14%, das ist eigentlich nicht schlecht. Und jetzt muss ich noch was sagen,
14%.
Tanner und Kahner, diese zwei Loser, ja, die für das Unsicherheitsgefühl der Österreicher die Hauptverantwortung tragen, die haben auch je 14%. Das ist für jemanden, wenn man jahrelang in der Regierung ist und durch die Medien geistert, ist das mehr als schwach. Eigentlich zu viel. Und ich nehme an, die werden weiter absagen. Und dann komme ich als Letztes, ich habe auch den Totschnig da. Die anderen sind neu, die will ich gar nicht kommentieren. Den Totschnig ist nicht neu. Der hat dieses Sonnenbrillen aufsetzen, Schlapphut, Ledermantel, mich kennt niemand super, dadurch bleibe ich noch 5 Jahre in der Regierung. Das ist ein interessantes Studienobjekt. Ja, wenn der das schafft,
auf die Art, Meinung,
dann, ist er, ja. dann muss ich sagen, Gratulation, unauffällig sein.
Ja. Ich bin überhaupt der Meinung, dass das etwas wäre, vielleicht kann man da auf einer Universität einen Auftrag geben, das ist wirklich was für Psychologie, nämlich in der reinsten Form, denn auch dieser Wert zum Beispiel, wenn jetzt plötzlich, weißt du nicht warum, 12% mehr wie letzte Woche, ist mir ein völliges Rätsel, wie der Herr Stocker auf einmal 12% mehr Menschen bewegt, nämlich positiv als vorige Woche. Und jetzt, was? Na Moment, bei 25% liegt, aber er nur 15% zum Kanzler wählen würden. Und jetzt bin ich bei der Psychologie. Das heißt, es gibt einen großen Teil von diesen 25%, nämlich rund 10 Prozentpunkte, die sagen, ja, das ist mir jetzt total super vorgekommen, es war mein Favorit in der Woche, aber zum Kanzler hätte ich nicht wählen. Mag sein, dass das gibt, aber 10 Prozentpunkte, also das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss ja ein bisschen eine Relation zwischen den Charts auch geben. Daher sage ich das mit Vorsicht genießen, da ist viel Psychologie dabei. Mir jetzt nicht irgendwie geläufig, was der Herr Stocker in den letzten 7 Tagen oder in den letzten paar Tagen richtig gemacht haben. So im Gegenteil. Er hat mit seiner Regierung den Menschen einen Asylbären aufgebunden.
Vielleicht reicht schon, dass er keinen großen Fehler gemacht hat in dem Fall.
Das könnte auch sein, gebe ich recht, kann sein. Dann ist der Anspruch natürlich extrem tief. Und dann sollten ihm alle anderen nachmachen. Am besten heißt dann Köpfe ziehen und nur keine Fehler machen. Vielleicht ist das eher Konzept. Mag ja sein. Es gibt Strategen, die das sagen. Die sagen, eigentlich ist gar nicht so gut, immer in Front zu gehen und irgendwelche Ideen zu bringen, weil er die immer pro und contra haben, sondern eigentlich kann es für einen Politiker recht gescheit sein, einmal abzutauchen und gar nichts zu sagen. Und jetzt sage ich dir was, das würde ich mir für die ganze Regierung wünschen, dass sie abtaucht, nichts mehr tut und gleich ihre Ämter niederlegt. Ja. Das wäre ideal. Dann würden sie alle in der Bevölkerungsmeinung massiv nach oben gehen.
Davon schaudert's, du bist immer so radikal. Schaudert's.
Ja. Du bist nicht radikal, ich sage dir was
von den Parteitagen, weiß ich Folgendes. Ich frage mich immer, wieso gibt es welche, die immer viel Streichungen haben und welche, die weniger und manche, die gar keine haben. Ja? Also ich habe in den Bundesparteitagen in meiner hochaktiven Zeit über 1000 Streichungen gehabt. Das ist ja nicht nichts. Ja, aber das hängt damit zusammen, es hat immer welche gegeben, die haben geschaut, dass sie möglichst nicht auffallen. Ja, die sind hineingeschlagen.
Heinz Fischer.
der war beliebt, weil er immer, der war der Ausgleichs-, Ausgewogenheitspolitiker und der hat hochgeachtet. Und ja, das war eine Art, der hat auch andere Ämter gehabt. Der hat immer Ämter gehabt, wo er, wenn er Nationalratspräsident war, Bundespräsident, das war immer super. Da kriegst du immer super Umfragewerte. Wie Armin Klopermann war, da kann ich super Umfragewerte gehabt. Also du ist die Frage ist, bist du in, manchmal bei einem Scharmützel dabei, meldest du dich in der Öffentlichkeit, wo es manchmal Pro und Contra gibt. Das spürst auch am Parteitag und das spürst auch bei den Umfragen, wenn du die Politiker bewertest. Das ist der wahre Gag bei der ganzen Angelegenheit. Also Totschnig, System Totschnig, der wird wahrscheinlich auch die besten Werte haben auf dem ÖVP-Parteitag. Ja. Manche werden fragen, kandidiert der überhaupt? Die werden sagen, ja, der hat kandidiert. Jetzt hast du aber vergessen, ihn zu streichen. Also das ist jedenfalls ein interessantes System. Und,
ich muss dich noch enttäuschen, du musst das schon richtig lesen. Du kannst, weil du vorher gesagt hast, du bist so begeistert von der Evelyn Holzleitner mit 14% plus. Nein, du musst ja die Minus abziehen. Sie hat ja ein minus 17. Das heißt, sie, ist ja, sie startet als neuer Shootingstar der SPÖ mal bei minus 3, sind wir uns da einig. Oder beim noch schlimmer ist es beim Hanke. Der startet mit minus 10, 8, 18. Das sind aber alles neue. Also neue Gesichter, die eigentlich frisch sein sollten und die Menschen bewegen. Also seien wir vorsichtig mit den Bewertungen. Für mich ist das nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend sind diese Umfragen, sind die Hochrechnungen der Parteien, die Kanzlerfrage, weil das schon Daten sind, die belastbar sind. Und wo wir ja in den vergangenen Monaten gesehen haben, weil es waren ja sehr viele Wahlen, dass gerade die Daten der Lasersfeld-Gesellschaft, und noch einmal, da hebe ich meinen Hut von Professor Beutelmeier, am besten gelegen sind von allen Umfrageinstituten. Da kann man nur gratulieren. Daher nehmen wir das auch ernst und das nehmen wir mit ein bisschen
Schmerz. Aber Peter, ein Kanzler ist noch keine Regierung. Ja, ein Kanzler ist ein richtig. Kanzler, ja. Dann hast du noch Vizekanzler, Minister, alles Mädchen. Und das ist in der Summe eine Regierung. Und die stehen untereinander ein bisschen in einem politischen, persönlichen Wettbewerb. Und das sollten wir respektieren. Und daher bin ich froh, dass es diese Umfrage gibt. Ja.
Vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt. Wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass das Ergebnis der ÖVP in den aktuellen Umfragen nicht berauschend ist. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit dem nächsten Gast, dem neuen ÖVP-Generalsekretär Nico Machetti. Was gedenkt er denn zu tun, um die ÖVP in den Umfragen wieder voranzubringen? Wie legt das an als neuer ÖVP-Generalsekretär? Und für was steht die ÖVP eigentlich? Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter mit dem neuen ÖVP-Generalsekretär Nico Machetti.